Du hast schon einen etwas überdurchschnittlicheren CPV/CPC in dem Fall. Der ist schon da.
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Und heute sprechen wir nicht über Facebook Ads, nicht über Instagram Ads, nicht einmal über LinkedIn, sondern Neuland in diesem Podcast. Wir sprechen über YouTube Ads. Wir schauen heute einmal, dass wir so einen Einstieg in das Thema bekommen. Was müsst ihr wissen, wenn ihr reingeht in das Thema? Welche Optionen habt ihr da? Und auch, was kann man alles falsch machen? Und darüber spreche ich natürlich nicht mit mir selbst, sondern mit einem geschätzten Gast. Und bei uns ist, der Name klingt wie Musik, Michel Ramanarivo. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, wenn ihr Konferenzen besucht, als Geschäftsführer von Klickwunder aus Berlin, eigentlich auf extrem vielen Konferenzen zu Hause. Heute mal mit einem Thema, über das du noch nicht so oft gesprochen hast, glaube ich, oder?
Hi, ja, das ist richtig. Freut mich, hier zu sein auf jeden Fall. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Michel, was machst du, wenn du nicht mit uns über YouTube-Ads sprichst und nicht auf Konferenzen bist?
Dann setze ich YouTube-Ads um. Das heißt, wir sitzen in Berlin mit unserer Agentur und kümmern uns für Unternehmen verschiedener Größe, KMU bis Konzern, darum, genau solche Anzeigen dann auch in die Realität umzusetzen mit unserem Team. Und da YouTube ja Teil der Google Ads Plattform ist, ist natürlich auch für die meisten, die mit Google Ads anfangen, sozusagen in der Werbung, zum Beispiel über Suche, das eine der etwas weiterführenden Anzeigenmodule im Endeffekt, steht daher leider immer so ein bisschen hinten an, also wird immer nicht als erstes, sondern eher so als zweites, drittes gemacht. Aber gerade durch eben die steigende Internetnutzung, also Videokonsum, ist das immer interessanter geworden mittlerweile und daher auch ein sehr, sehr wichtiges Thema meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und es ist ganz faszinierend zu sehen, dass irgendwie ein enormer Anteil an Performance-Marketern sich im Bereich Google natürlich tummelt, dann aber irgendwie YouTube irgendwie so ein bisschen hinten runterfällt gefühlt immer. Also da ist nicht so die Masse drauf an Marketern oder es wird nicht so sehr genutzt im Performance-Marketing, wohingegen jetzt gerade irgendwie andere Trendthemen hochkommen, die auch im Bereich Video sind, TikTok gerade, alle stürzen sich drauf. Mhm. De facto ist die Plattform natürlich gerade noch eine ganze Ecke kleiner. Also das Massenmedium wird dann irgendwie ein bisschen übersprungen gerade. Und da schauen wir ja heute auch mal ein bisschen, was geht mit YouTube-Ads. Ne? Dass die meisten Vorträge, die man hört in dem Zusammenhang mit YouTube, sind ja immer YouTube-SEO. Also im Prinzip, wie punkte ich organisch? Wie muss mein Inhalt aussehen? Wie muss ich ihn verschlagworten? Wie baue ich meinen Kanal strategisch auf? Aber das Thema Paid ist vielleicht auch, weil du organisch einiges reißen kannst auf YouTube, natürlich mit viel Mühe, irgendwie so ein bisschen hinten an. Gucken wir mal, dass wir heute so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ob das Ganze so ein schwieriges Thema ist oder ob das eigentlich eine Sache ist, die jeder kann.
Ja, schwierig würde ich es vielleicht nicht nennen. Aber komplex ist es tatsächlich doch. Also es ist deutlich komplexer geworden. Was ja zum Beispiel viele Leute unterschätzen, ist, dass YouTube eigentlich die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist, ja, nach Google selbst. Und mittlerweile die meisten, die eben da drauf kommen, haben tatsächlich einen richtigen Need. Also die gucken sich Tutorials an, die suchen vielleicht irgendwie Rezepte, wollen was nachbauen, nähen, Tiere, Erziehung, ja, Gaming. Also das ist ja mittlerweile jede Nische ist ja vorhanden. Und daher ist es tatsächlich so interessant, weil eben der Konsum sozusagen, wenn ich etwas haben möchte, nachbauen möchte, wie auch immer, fange ich tatsächlich da an. Also ich finde da ganz andere, manchmal bessere Ergebnisse als über Google, wo ich ja normalerweise irgendwas recherchieren möchte.
Ja, spannend. Spannend. Gucken wir gleich nochmal. Wenn ich jetzt starten will, Michel, also ich sage jetzt, boah, ich war bisher vor allen Dingen im Bereich Social Media Advertising unterwegs. YouTube ist ganz, sieht irgendwie nice aus. Wie fange ich denn an? Was brauche ich, um starten zu können?
Also grundsätzlich sind die beiden Plattformen ja gar nicht so weit voneinander entfernt, was Ausrichtungen, kommen wir nachher noch vielleicht nochmal drauf zurück, und aber im Endeffekt auch eben Setup angeht. Ja? Also du hast zum Beispiel der Videoteil auf Facebook oder auf Instagram ist ja auch extrem gestiegen in den letzten Jahren. Das weißt du wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser, aber das Inventar für YouTube, habe ich letztens gesehen, ist über 60% Das heißt, auf Instagram und Facebook ist über 60%. Das heißt, das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn man sich eben mit Videos auch mehr auf den Plattformen beschäftigt, dann ist eigentlich der Schwung zu YouTube gar nicht so schwer. Das Einzige, was nachher bei YouTube ein bisschen komplexer ist, ist der ganze Kampagnen, die ganzen Kampagneneinstellungen und Setup, die sind so ein bisschen leider ja, ineinander verzahnt. Da muss man sich zwei, dreimal durchfuchsen. Aber das kann ich vielleicht gleich, wenn du nochmal konkreter auf Kampagnen-Setups eingehen, kann ich das gerne nochmal ein bisschen versuchen zu erläutern.
Aber wenn ich jetzt starte, ich starte ganz normal auf Google in meinem in der Werbeplattform von Google, oder?
Genau, also
Also
du hast zwei.
den Account brauche ich.
Genau, du hast zwei praktisch Grundvoraussetzungen. Das eine ist, du brauchst erstmal ein Google-Konto in irgendeiner Form und Weise, ne? So eine klassische Gmail-Adresse, wenn du willst. Du kannst natürlich auch eine Geschäftsadresse in eine Gmail-Adresse vielleicht umfunktionieren, beziehungsweise in eine Google Suite-Adresse. Und dann brauchst du ein YouTube-Konto und zum Beispiel ein Google Ads-Konto, eben um dann Werbung zu schalten. Also das sind mal die zwei grundlegenden Konten, die man überhaupt braucht. Hilfreich ist dann auch sowas wie ein Google Analytics anzubinden. Oder zumindest irgendeine Art von Tracking-Plattform, damit man eben bestimmte Nutzerstatistiken nachher auswerten kann. Das kann man auch über den YouTube-Kanal. Das basiert dann aber eben auch nur auf den Videos, die man auf den YouTube-Kanal hat. Während Google Analytics kannst du natürlich auch deine Webseitennutzer zum Beispiel analysieren und das nutzen als Grundlage für dein Targeting dann auf YouTube nachher.
Also da muss man ja sagen, wenn mein Ziel ist, am Ende Leute auf meine Seite zu bekommen oder Conversions in dieser Form, dann ist es unsinnig, ohne eine Analytics-Software, mutmaßlich Google Analytics in irgendeiner Form zu starten, natürlich. Okay, also ich brauche einen YouTube-Account, ich brauche ein Google-Werbekonto und irgendwie eine Gmail-Adresse natürlich, damit das Ganze läuft, und dann bin ich im Prinzip startklar.
Dann
Ne?
bist du
Dann
erstmal aktiv. Genau. Dann, also das ist mal so die Konten. Das nächste sinnvolle oder auch zwingende Voraussetzung ist tatsächlich irgendeine Art von Video. Die Videos müssen tatsächlich auf YouTube gehostet sein. Also man kann keine Drittdateien hochladen sozusagen. Also einfach eine Datei aus, weiß ich nicht, Dropbox oder sowas ähnliches hochladen, das geht nicht. Sondern die müssen auf YouTube gehostet sein. Also die müssen wirklich in deinem YouTube-Konto, in deinem YouTube-Kanal da sein. Du kannst allerdings, damit du jetzt nicht irgendwie 50 Videos hochlädst, nur für die Werbung, kannst du die auch nachher sozusagen outlisten. Also die erscheinen dann nicht in der YouTube-Suche, sondern die sind dann auch nicht in deinem Profil sichtbar, sondern die sind nur für dich im Backend sichtbar, dass du die halt verwenden kannst für die Werbung. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Also, man braucht nicht jedes seiner Videos live zu schalten, sozusagen.
Ja, das ist, also alle werden hochgeladen, aber ich muss nicht meinen eigenen Kanal spammen mit irgendwie 50 Varianten
Genau,
von Videos. Alles
das ist ganz
klar.
wichtig, ja.
Und dann bin ich ja eigentlich, also ich habe mein Video, ich habe den Account, dann bin ich ja im Prinzip, stehe ich ja vor der Frage, wir haben das eben schon angesprochen, was will ich eigentlich erreichen? Ne? Also dann bin ich ja beim klassischen Kampagnen-Setup, das ich dann aufsetze, und das folgt dann eigentlich der grundsätzlichen Mechanik, wie ich auch andere Google-Anzeigen schalte, oder ist es anders?
In der Basis ja. Also wenn man schon mal erste Berührungspunkte mit Google Ads hatte, dann kann man sich da, glaube ich, ganz gut langhangeln. Es ist ein bisschen anders aufgebaut im Sinne von, was eben für Optionen in den einzelnen Kampagnen vorhanden sind. Aber ich sag mal so, dieser Grundfunnel, ne? Also diese Grundfunnel, egal ob jetzt Google Ads oder Facebook Ads zum Beispiel, den gibt es. Also wenn wir mal oben anfangen, Awareness, Consideration und dann weiter runtergehen in Traffic Conversions und Remarketing, all das ist nach wie vor da. Das heißt, das kannst du genau entlang diesen Funnels aufbauen. Und genau so heißen dann auch die Ziele tatsächlich. Also es gibt dann so Kampagnenziele in den Einstellungen, die du eben vorauswählst, und die heißen dann tatsächlich genauso Brand Awareness oder Conversions oder Website Traffic.
Okay, dann wähle ich aus. Ich glaube, es ist für fast alle kann ich Video auswählen, außer wahrscheinlich für App-Installs, meine ich. Ne, da würde es, glaube ich, keinen Sinn machen auch. Da geht es nicht. Ansonsten kann ich eigentlich jedes Ziel auch über eine Videoanzeige in einem Ad-Manager dann im Prinzip erreichen, ne, oder
Genau, also
adressieren.
du kannst relativ breit die Videos ausspielen mittlerweile. Du kannst ja auch innerhalb von der YouTube-Plattform hast du ja verschiedene Ausspielungsergebnisse. Du hast einmal, ne, das, was man wahrscheinlich am häufigsten kennt, so das vor dem Video, was kommt, also vor dem Video, das man eigentlich schauen möchte, bekommt man eine Anzeige. Dann gibt es aber auch in den Ergebnisseiten zum Beispiel die Videos als Videoergebnisse. Und dann gibt es auch tatsächlich Textanzeigen, die ausgespielt werden. Die laufen wiederum über die Suchkampagnen in Google Ads Konto. Also es ist so ein bisschen, Man muss ein bisschen um die Ecke denken, aber du hast verschiedene Ausspielungsmöglichkeiten und das sind so die Hauptdrei, auf denen man das machen würde. Wie gesagt, einmal innerhalb der Videooberfläche, also des Videos selbst, Anfang, Mitte oder Ende und dann eben als Ergebnis oder eben über eine Textanzeige. Das sind so die drei Hauptmerkmale, vielleicht, die man dann
nehmen kann. Wenn ich auf der Plattform YouTube Werbung schalte, ne, mit den Videos, korrigier mich, kann ich im Prinzip auch ins Partnernetzwerk gehen mit Videopartnern von Google. Aber dann bin ich halt raus aus YouTube natürlich. Ne?
Genau, das läuft dann primär momentan über GDN tatsächlich auch, also das Google Display Netzwerk. Ja. Da gibt es mittlerweile eben auch die Funktion, dass du in Partnernetzwerke gehen kannst, ja.
Ja. Macht ihr das? Ist das was ihr empfiehlt? Oder sagt ihr, da habe ich nicht so viel Kontrolle? Wir fokussieren uns auf YouTube tatsächlich.
Ja, diese Funktion mit den Videos im Partnernetzwerk ist vergleichsweise neu. Die gab es erst seit letztem Jahr so richtig offiziell. Das heißt, da ist auch noch gar nicht so viel Datengrundlage da, um zu sagen, wie gut das funktioniert. Also in der Regel sind die Partnernetzwerke immer ein bisschen schwammiger, muss man fairerweise sagen. Wir bei uns setzen da eher den Fokus auf YouTube, weil, wie gesagt, auch schon YouTube zu meistern mit einer guten Kampagne, mit einem entsprechenden Ziel vor Augen, ist schon relativ umfangreich.
Und muss ich jedes Mal aus deiner Sicht alles machen? Also muss ich irgendwie die Pre-Roll machen? Muss ich in den Suchergebnissen, muss ich den Text machen, um den nötigen Effekt zu haben? Oder musst du sagen, erste Prio ist das, zweite Prio ist das, dritte Prio ist das?
Gar nicht. Also man muss natürlich nie alles machen. Es hängt ja auch so ein kleines bisschen vom Werbebudget ab. Weil was man auch nicht vergessen darf, ist, dass immer noch YouTube nicht ein Direct-Response-Kanal ist. Man kriegt Leads relativ gut hin. Wenn es jetzt aber um Sales zum Beispiel geht, also wenn du jetzt ein E-Commerce bist, der bestimmte Produkte verkaufen möchte, dann ist es schon nochmal ein bisschen schwieriger, über YouTube da Direct Sales zu bekommen. Das darf man einfach auch nicht vergessen und auch nicht verneinen in dem Moment. Von daher sollte man und muss man definitiv nicht alles machen. Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Werbeformate, kann ich vielleicht gleich nochmal was zu sagen, die wir nutzen können. Und da sollte man sich am Anfang auf ein, zwei mal fokussieren und gucken, wie die laufen. Das viel Spannendere oder viel Wichtigere, das ist vielleicht dann auch für deine Zuhörer, gut nachvollziehbar ist im Endeffekt tatsächlich die Zielgruppe. Denn YouTube-Ausrichtung ist relativ ähnlich zu der Ausrichtung, die man so aus den Social-Media-Plattformen kennt. Die basiert primär auf der Zielgruppe.
Okay. Aber du hast es ja gerade schon einmal gesagt, Werbeformate, es gibt eine ganze Reihe. Ne? Was steht mir denn dann zur Verfügung? Und was ist denn, hast du da Favoriten? Oder sagst du, das ist sozusagen, das machen wir immer? Oder und wo sagst du, ja, wenn da noch Geld übrig ist, dann machen wir das auch noch.
Also die Grundlage, die vielleicht die einen kennen, die sich mit Google schon mal auseinandergesetzt haben, ist die klassische Textanzeige. Wie gerade schon erwähnt, die geht dann über die mittlerweile Suchkampagne, kann man das einstellen, dann kommt das, vielleicht kennst du das selber, wenn du was bei YouTube eingibst, dann kommen vor den Videos manchmal kommen bis zu 3 Textanzeigen aktuell, sowohl auf Desktop als auch über mobil. Das heißt, das ist die eine Sache. Die Textanzeigen. Das zweite sind dann, oder der zweite große Block sind die sogenannten TrueView-Anzeigen. Die nennen sich TrueView, weil Google sagt, der Nutzer schaut sich das wirklich an, sozusagen. Das ist eine echte Ansicht, eine echte Interesse, die der Nutzer da dem Video gegenüberbringt. Deswegen nennt Google dieses Format TrueView. Und da gibt es wiederum 4 Formate tatsächlich, die da drunter stehen. Das eine ist In-Stream, nennt sich das. Das ist das, was, wie gesagt, glaube ich, die meisten kennen. Das kommt vor dem Video und man kann es teilweise skippen. Manche lassen sich nicht skippen. Die meisten sind nach 5 Sekunden skippable, sozusagen. Und das ist das, was am häufigsten verwendet wird, was meines Erachtens nach auch meistens am sinnvollsten ist, am Anfang einfach mal zu starten. Man kann direkt die eigene Marke ein bisschen hervorheben. Man kann den Nutzer so ein bisschen anteasern, auf was interessant für einen ist. Zum Beispiel jetzt bei Events oder ähnliches, ja, kann man schönen Mood-Video vorne dran stellen. Das schauen sich die meisten Leute dann eben auch eventuell weiter an, wenn es eben die passende Zielgruppe ist. Also In-Stream würde ich auf jeden Fall empfehlen bei der TrueView-Ebene. Ein Sonderformat von dem In-Stream ist das sogenannte TrueView for Action. Das ist vergleichbar mit den Formaten, die man kennt bezüglich Call to Action. Das heißt, da ist die gleiche Anzeige mit einem extra Call to Action nochmal hervorgehoben. Also sowas wie jetzt runterladen oder jetzt anmelden oder ähnliches. Das, was die Leute, wenn sie jetzt mit YouTube vielleicht starten wollen, so ein bisschen durcheinander bringt, ist, dass die normalen In-Stream-Anzeigen allerdings auch einen Call-to-Action haben dürfen, aber eben nur als Option, während die TrueView for Action den haben muss, zum Beispiel. Also Das ist von YouTube ehrlich gesagt noch nicht so ganz elegant gelöst, wann was man da am ehesten nehmen sollte. Deswegen würde ich immer zu den In-Stream tendieren, weil man da eben auch diesen Button nutzen kann. Das Format mit den Videos als Suchergebnis, vielleicht hast du das auch schon mal gesehen. Es gibt ja häufig dann eine Anzeige, die sozusagen über den Videos steht. Also das ist eine Videoanzeige mit so einem Thumbnail, die als erste Anzeige oben drüber steht. Das ist die sogenannte Discovery Ad. Und die gibt es einmal, entweder dort oder in den Related Videos an der rechten Seite, häufig dann bei den Ergebnissen oder bei den Videos selbst, die man sich anschaut. Auch interessant ist eben ein weiteres Format, um so ein bisschen seine Marke nach vorne zu kriegen, wo, wenn eben nach bestimmten zum Beispiel Schlagworten gesucht wird im Endeffekt. Ja, also es ist so ein bisschen ein anderer Ansatz. Und dann gibt es tatsächlich noch die Shopping-Anzeigen. Also wer sich vielleicht auf Google mit Google Shopping auseinandergesetzt hat, weil er eben einen Online-Shop hat, für den kann es interessant sein, eben Shopping-Anzeigen auch über YouTube zu spielen. Das heißt, wenn jemand jetzt nach einer Produkt-Review sucht oder nach Erfahrung mit irgendwelchen Produkten wie jetzt, weiß ich nicht, fürs Kochen Messer oder Schuhe oder was ähnliches, dann lassen sich auch Shopping-Anzeigen innerhalb von der YouTube-Oberfläche ausspielen lassen, wo eben das Produkt und der Preis hervorgehoben wird. Da ist dann wiederum die Voraussetzung, dass ein sogenanntes Google Merchant Center vorhanden ist, wo eben der Produktfeed gelagert ist. So wie der Produktkatalog in Facebook. Wenn man den dann schon hat, ist das eigentlich eine ganz gute Grundlage, um dann das Merchant Center zu aktivieren. Ja, also das sind so die Hauptanzeigentypen. War vielleicht ein bisschen schnell, weil es gibt auch noch ein paar andere. Ich kann ja mal ganz kurz darauf eingehen. Es gibt noch eine Bumper-Anzeige. Vielleicht hat ja auch schon mal jemand gehört. Das sind maximal 6 Sekunden Spots, die kurz vor dem eigentlichen Video laufen. Die sind auch non-skippable. Die sind maximal 6 Sekunden. Und die würde man eher in so einer Awareness-Phase zum Beispiel nutzen. Ja, also Samsung hat das in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht, wenn sie ihr neues Flagship-Smartphone rausgebracht haben. Dann haben die so ein ganz in-your-face-Video gemacht, das 6 Sekunden dauert, sodass man eben sich sozusagen fragen sollte, oh, was kommt denn da Neues? Und das war, glaube ich, relativ erfolgreich. Aber im Endeffekt ist es eine reine Awareness-Art der Werbung in dem Fall.
Okay. Also würdest du auch nicht sagen, grundsätzlich irgendwie pro skippable oder das Ding soll durchlaufen? Das ist letztlich eine strategische Frage. Oder hast du
Genau, weil du hast zum
Präferenzen?
Beispiel, du kannst, was jetzt Videos angeht, also Werbung, Werbevideos angeht, hast du im Endeffekt nach oben ist gar keine Grenze, ne? Also ich habe schon Werbung gesehen von Videos vor dem eigentlichen Video von 45 Minuten. Ja, also das heißt, das Werbevideo war 45 Minuten lang. Das war dann so eine Dokumentation über irgendwas Besonderes in der Welt zum Beispiel. Also das sind so Sachen, da hast du nach oben keine Grenze. Also da ist es schon sinnvoll, dann eben das als offensichtlich skippable einzusetzen, weil das aber auch der einzige Weg ist, dieses Format dann zu bewerben nachher. Also von daher, ich würde momentan, also ne, du hast ja gefragt, mit was würde man starten? Definitiv mit diesen TrueView In-Stream-Ads, die eben skippable sind. Discovery-Anzeigen, glaube ich, ist super, wenn man sozusagen ein Produkt oder ähnliches hat, was man irgendwie reviewt oder was man irgendwie erklärt oder irgendeine Art in dieser Form und Weise. Das ist, glaube ich, super, wenn eben jemand nach einem Pain-Point sucht, dass man dafür dann eben angezeigt wird. Und dann eben bei Online-Shops vielleicht die Shopping-Anzeige nochmal hinzuzufügen, das kann super spannend sein. Also ich glaube, so in dieser Reihenfolge würde man durchgehen. Bumper-Ads ist eben nochmal ein technischer Aufwand, so 6 Sekunden zusammenschneiden, dass es irgendwie ein bisschen professionell aussieht, ist wirklich nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Und dann noch eine Message in diesen 6 Sekunden zu transportieren, ist halt auch nicht immer so leicht.
Ja, je kürzer, desto schwieriger.
Genau.
Ja, spannend. Jetzt habe ich mich da durchgekämpft, ne? Habe mir das Format ausgesucht und sage, ja, das ist es. Brauche ja auch das passende Creative dazu. Und jetzt ist ja die Frage, jetzt ist ja nicht so sehr die Frage, finde ich oder sind auf YouTube die richtigen Leute für mich, weil die Plattform ist so riesig, die sind auf jeden Fall da, sondern wir haben sie eben schon angesprochen, wie sehen denn dann dort für mich die Targeting-Optionen aus? Vielleicht kann man es ein bisschen ins Verhältnis, du bist ja auch auf allen Plattformen zu Hause, ins Verhältnis setzen. Wenn ich bisher irgendwie im Wesentlichen über Facebook, Instagram Werbung gemacht habe, fühle ich mich dann zu Hause oder sage ich dann, juhu, endlich gehen Dinge, die bisher nicht gingen, oder sage ich, oh, zurück in der Grundschule?
Ja, ich glaube sowohl als auch. Also die Hauptunterscheidung bei Google oder beziehungsweise jetzt für die YouTube-Werbung auf der Google Ads-Plattform ist die Unterscheidung zwischen People-Based und Content-Based. Ja, also möchte ich Nutzer aufgrund von zum Beispiel jetzt Demografie oder Interessen irgendwie ansprechen, das kennt man ja dann aus den anderen Plattformen, oder möchte ich contentbasiert die Leute ansprechen? Das heißt, interessieren die sich für bestimmte Videos, für bestimmte Kanäle oder ähnliches? Also, oder wie interagieren die auch sozusagen mit meinem Kanal? Also das sind dann so Feinheiten. Also das sind mal die zwei Hauptunterschiede, die man hat. Das klassische Prospecting, Remarketing, diese Unterscheidung gibt es natürlich auch. Ja, also ihr könnt genauso Remarketing über YouTube machen, wie man das auf fast allen anderen Plattformen eben kennt. Und da würde man dann ähnlich wieder von dem vorhin erwähnten Funnel von oben nach unten wieder gehen können. Also du hast sogenannte Broad Audiences, wie du es ja auch von Facebook kennst, wo du eben zum Beispiel demografisch nur vielleicht Altersgruppen eingrenzt oder geschlechtsbasiert arbeitest. Das gibt es natürlich. Auch das kann sich lohnen. Allerdings ist das auf YouTube häufig ein bisschen zu groß tatsächlich. Ja, also da würde man eher versuchen, ein bisschen von unten anzufangen sozusagen. Also vom Low Funnel würde man tatsächlich eher rangehen. Während, und das weißt du sicherlich aus Erfahrung auch, ist häufig in Facebook tatsächlich mit der Broad Audience sehr, sehr gute Ergebnisse, die man erzielen kann.
Ja, absolut. Wird von Jahr zu Jahr besser.
Genau. Ja, also du hast jetzt zum Beispiel in YouTube auch sowas wie Lebensereignisse. Das kennt man ja aus Facebook schon deutlich früher, weil das ja immer profilbasiert gearbeitet hat. Ist jetzt jemand umgezogen, Hochzeit, Kind etc.? Das sind die sogenannten kaufbereiten Zielgruppen, also In-Market nennt sich das im Englischen. Das ist das, was YouTube einem zur Verfügung stellt, um zum Beispiel die Nutzer anzusprechen, basierend auf dem, wofür sie sich gerade interessieren. Also das kann sehr, sehr spannend sein, das auszuspielen zum Beispiel. Also was ist das akute Interesse von diesem Nutzer? Ne, wie jetzt in unserem Fall gerade, die meisten sind wahrscheinlich im Homeoffice in der aktuellen Situation, also sucht wahrscheinlich eine Person nach irgendwie Bürostuhl, vielleicht einen externen Monitor, Videoconferencing-Software und sowas. Also welches akute Interesse hat die Person? Das sind so die sogenannten kaufbereiten Zielgruppen. Mhm. Und das kann YouTube eben oder beziehungsweise Google anhand von den Ergebnissen, die Google bekommt, sehr, sehr gut ausspielen. Ja. Also das ist wahrscheinlich eine der größeren Unterschiede, ist eher die Definition, also der Name, der sozusagen dahinter steckt. Die Idee, wie man eine Zielgruppe aufbaut, ist tatsächlich relativ vergleichbar mit denen, wie man es in Facebook oder in Instagram eben machen würde.
Kann ich dann auch, weil wir haben eben über Remarketing gesprochen, gehe ich dann, ich schalte meine In-Stream-Ads, Leute bleiben dran, kann ich basierend auf ihrem Verhalten mit den Ads dann auch entsprechend Remarketing betreiben?
Ja, total. Also du kannst, das ist echt teilweise sehr, sehr detailliert, was da in YouTube machbar ist. Also du kannst sowohl einfach nur die Nutzer von deinem Kanal zum Beispiel wieder ansprechen. Das wäre ja noch relativ gut, ja, oder einfach, aber du kannst eben auch deutlich weitergehen. Also du kannst zum Beispiel Nutzer ansprechen, die eine Werbung von dir gesehen haben. Du kannst Nutzer ansprechen, die auf dem Video kommentiert haben. Das heißt, du kannst Nutzer, egal was sie sozusagen in der YouTube-Oberfläche machen, ob sie jetzt zumindest vor 7 Tagen bei dir abonniert haben zum Beispiel. Ja, das heißt, du kannst anhand von dieser Verhaltensweisen kannst du den Nutzer sehr, sehr gut schon einordnen. Also das ist schon echt sehr spannend. Das ist das eine. Und das andere, was vielleicht nicht direkt Remarketing per se ist, aber zumindest so ein bisschen, womit die sich vorher auseinandergesetzt haben, ist, du kannst spezielle Videos zum Beispiel auch ansprechen. Also wenn du weißt, Nutzer schauen sich zum Beispiel einen bestimmten Nutzer oder einen bestimmten Kanal oder einen bestimmten Art von Videos häufig an, dann kannst du Videos auswählen und vor diesen Videos dann zum Beispiel deine Informationen ausspielen. Also es gibt viele Kleinunternehmer, also KMU, zum Beispiel Juristen oder Steuerberater oder ähnliches, die Werbung schalten, wenn sich jemand damit auseinandersetzt, wie mache ich meine Steuererklärung auf YouTube. Ja? Und dann kommt dann eben der sagt, hier, wir sind professionelle Steuerberater, meldet euch doch mal bei uns, so nach dem Motto. Das sind dann eben Ebenen, die kannst du sehr, sehr gut verbinden, ohne dass du jetzt weißt, was für eine Demografie hat die Person, ja? Sondern du kannst es dann direkt auf diesem Video zum Beispiel ausspielen.
Eine sehr schöne Vorstellung. Hallo, ich bin Steuerberater und das Video, das du dir gleich anschauen wirst, wird dir nicht helfen, aber ich kann
es. Ja, genau so. Ja, genau so. und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, was dann wiederum eine sehr gute Brücke eben auch zu Facebook und Instagram ist, es gibt die sogenannten Similar Audiences. Das wäre dann eben analog zu den Lookalikes in den anderen Plattformen, die man eben auch verwenden kann. Da muss man allerdings fairerweise sagen, dass die Lookalikes in Facebook und Instagram deutlich potenter sind, als dass die Similar Audiences sind in Google. Das hat, warum auch immer, der Algorithmus noch nicht so ideal geschafft, da eine sehr performante Audience draus zu gestalten. Aber die Option zumindest ist da und man kann sie auch anwenden.
Okay, also aber von deiner Seite wäre das sozusagen das ist ja für viele inzwischen fast der erste Schritt, so nach dem Aufbau einer kleinen qualifizierten Custom Audiences, irgendwie nächstes Expense Level ist dann im Prinzip die Lookalike Audience. Mhm. Und dann würdest du auf YouTube womöglich sagen, hier, wir gehen vielleicht, das ist vielleicht nicht der nächste logische Schritt, sondern wir gucken erstmal, über welche Interessen, welche Inhalte und so weiter wir expandieren können an der Stelle. Genau. Und vertrauen nicht einfach blind dem Algorithmus, dass er uns genau die richtigen Leute zuwürfelt.
Ja, okay, tatsächlich. Verstanden. Es gibt auch eine neue, was vielleicht noch ganz spannend ist, es gibt eine relativ neue Targeting-Option, die seit Ende letzten Jahres eigentlich erst da ist, für alle, die nennt sich Custom Intent. Die basiert im Endeffekt darauf, was Nutzer vorher oder aber auch, also vorher heißt jetzt am Tag vorher oder je nachdem, wie lange vorher, auf YouTube oder auf Google gesucht haben. Das bedeutet, du kannst Nutzer ansprechen, die zum Beispiel jetzt Steuererklärung auf Google gesucht haben. Du kannst das so einbuchen, dass du auf YouTube Nutzer ansprichst, die sich das vorher irgendwo bei Google gesucht haben und jetzt denen dazu eine Anzeige zeigen. Das heißt, das ist schon extrem, ja, krass, ja, was da teilweise möglich ist, weil man würde ja normalerweise über Keyword denken, ja klar, ich decke das hier über ein Keyword-Portfolio ab, weil ich das einbuche. In dem Fall läuft das aber gar nicht so, sondern du gehst im Endeffekt, du nutzt das Keyword, also das Targeting des Keywords sozusagen, nutzt du als Targeting. Und das ist schon ziemlich spannend, was dann damit nachher möglich ist. Also du kannst dadurch extrem detaillierte Zielgruppen bilden, die aber trotzdem höchst relevant sind in dem Moment.
Krass. Ja, macht der Plattform am Ende, ne?
Die total.
Menge der Daten macht es möglich. Richtig. Ja. Jetzt, also es ist ja offensichtlich ein Thema, in dem man sich auch verlieren kann, ne? Also die Möglichkeiten sind unendlich und wahrscheinlich könnten wir auch alleine eine Stunde nur über das Thema sprechen, ja. Wo jetzt für wen der größte Hebel dann jeweils liegt. Springen wir jetzt trotzdem nochmal eins weiter an der Stelle, weil bei aller Herzensgüte der Plattform wahrscheinlich wird irgendjemand bezahlen müssen am Ende. Dann fände ich es nochmal ganz spannend, wenn wir zwei Dinge nochmal betrachten, wie sieht das Bidding da aus oder für was werde ich eben entsprechend auch abgerechnet, welche Optionen habe ich da? Mhm. Wie mache ich das Ganze günstig für mich?
Ja, das ist ja immer die große Frage in den ganzen Pay-per-Click-Plattformen. Also generell wird in YouTube als CPV, also Cost per View oder eben das klassische CPM, Profil abgerechnet. CPV auf YouTube ist im Endeffekt vergleichbar mit CPC. Weil der CPV, also ihr werdet in der YouTube-Oberfläche diese CPV-Einstellung finden. Für Google heißt das aber entweder der Klick auf die Anzeige zählt sozusagen als View, ja, weil du arbeitest ja mit Video-Anzeigen sozusagen, oder aber die View ist ab 30 Sekunden. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du jetzt eine YouTube-Werbung hast, eine YouTube-Anzeige hast, also eine Videoanzeige, die dauert 45 Sekunden und jemand schaut sich diese Anzeige an bis zu 30 Sekunden, dann zählt das als View, also wird entsprechend der Klick-Idee dann abgerechnet sozusagen. Wenn dein Video jetzt 20 Sekunden lang ist und jemand schaut sich aber das ganze Video an, dann zählt das auch als View, also entweder 30 Sekunden oder 100% ist der View sozusagen. Das zählt dann als Cost per View oder aber jemand, wie man es dann auch aus Facebook kennt, klickt aktiv auf die Anzeige, dann ist natürlich der Klick. Also das ist das, was unter CPV in der YouTube-Oberfläche gemessen wird, aber eben diese beiden Metriken beinhaltet tatsächlich. Und das andere ist das klassische CPM-Modul oder Modell, was in bestimmten Anzeigenformaten machbar ist. Zum Beispiel Bumper-Ads, was ich vorhin gemeint habe mit den 6-Sekunden-Anzeigen, die werden nach dem CPM-Modell abgerechnet.
Würdest du sagen, ich habe dann viele Optionen eigentlich, da noch etwas auszuwählen oder ist das oder ist es eher ein limitiertes Modell?
Also sagen wir mal so, du hast jetzt vergleichsweise mit, wenn man jetzt die Google Ads Plattform mal nimmt, mit ihren Unterarten wie jetzt Search, Shopping, Display etc., hast du vergleichsweise viel Auswahl. Mhm. Für jetzt aber dann die einzelnen Kampagnen, also je nach Ziel, die du auswählst, bist du dann limitiert. Also wie gesagt, es gibt manche Werbeformate oder Anzeigenformate, die gehen nur mit CPM, andere gehen nur mit CPV und bei einigen kannst du eben so einen Modus auswählen, den du gerne hättest. Ja? Also da geht es dann doch nochmal ein bisschen in die Breite. Trotzdem würde ich immer dazu tendieren, eher mit CPV zu arbeiten, weil man das dann auch meistens, wenn man jetzt, sage ich mal, mit einem klassischen Werbebudget auf so einer Paid-Plattform arbeitet, häufig ja eben auch mit Klicks eben arbeiten möchte oder im Vergleich jetzt mit Views, dass man die dann eben in dem Moment auch zuordnen kann.
Okay, um eine bessere Vergleichbarkeit auch zu schaffen. Alles klar. Wir haben eben ja schon einmal gesprochen, welche technischen Anforderungen es letztlich an das Creative gibt. Das ist relativ simpel. Das muss ein Video sein, das bei YouTube bereits gehostet ist, auch wenn es nicht sichtbar sein muss für die breite Öffentlichkeit. That's it. Ne? Also mehr ist an der Stelle nicht.
Ja, also grob kann man das so sagen. Also ich würde vielleicht darauf achten, dass die Auflösung einigermaßen hoch ist. Ja, also so, es gibt ja ein paar Videos mit 360 und 480 Pixel oder was, das ist schon ein bisschen schwer anzuschauen. Also man sollte schon so 720 sollte man schon haben, ja, 720 Pixel. Das ist schon ganz gut. Und ich glaube, die klassische Frame Rate ist bei 30 Frames. Das ist in Ordnung. Das sind, glaube ich, so die Sachen, auf die man vielleicht noch jetzt aus technischer Sicht achten sollte. Aber die meisten, die jetzt Videos erstellen oder herstellen, die funktionieren.
Was man natürlich auch einmal sagen muss, vollkommen richtig, also die technische Qualität muss gewährleistet sein natürlich darüber und für all die, die eben aus den sozialen Netzwerken kommen, willkommen zurück im Fernsehzeitalter, es wird querformatig. Ja. Ja, es ist, also das ist natürlich ein Thema, dass die Doppelnutzung von den Creatives zwischen den Plattformen dadurch natürlich erschwert ist, dass wir auf der einen Seite querformatig sind, auf der anderen Seite im Optimalfall eigentlich im selben Maße hochformatig oder als Kompromisslösung quadratisch, wobei YouTube aber auch den Kompromiss nicht mitgeht.
Genau, leider ja. Also es ist wirklich tatsächlich Landscape Mode, ja. Also der Instagram Story Anzeigen, die kannst du leider dafür dann nicht verwenden. Also kannst du natürlich machen, aber es sieht halt nicht so ideal aus.
Ja, kann man machen, ist halt scheiße. Aber grundsätzlich trotzdem, sagen wir mal, wir haben das ganze Thema Creative jetzt, wir haben nicht unser Handyvideo von 1999 genommen, sondern schon irgendwie was jetzt ein bisschen neuer ist. Wir haben, es ist letztlich eine Anzeige, die wird mir in den Weg geworfen, ne? Auf die habe ich ja nicht gewartet, wenn es InStream ist. Unser Ziel ist es, dass die Leute länger dranbleiben. Du hast eben schon gesagt, es kann 45 Minuten sein, was da kommt. Das ist natürlich ein Extrem an der Stelle. Ich meine, es ist krass, wenn das funktioniert. Ne? Mhm. Aber ihr gebt ja auch Empfehlungen jetzt an eure Kunden. Wie baut ihr denn, wie so ein Creative aufzubauen ist? Ich meine, es ist jetzt nicht sonderlich schwierig, darauf zu kommen, dass der Anfang entscheidend ist. Ne? Aber was sagt ihr denn dann grundsätzlich? Also, weil du hast ja dann die Verlockung, dadurch, dass es querformatig ist, ne, ist ja so ein bisschen, oh, ich bin jetzt großer Kunde, ich habe ja diesen geilen Fernsehspot. Ne? Der ist ja auch quer. Den könnte ich ja nehmen. Den habe ich ja schon teuer produziert. Und du willst wahrscheinlich sagen, Oh, ja. Was sagt ihr den Kunden?
Ja, also es ist ein bisschen schwer, das pauschal zu beantworten natürlich, weil ob du jetzt, wie gesagt, ne, ob du jetzt irgendwie High-End-Messer verkaufst oder im Endeffekt irgendwie ein Steuerberater bist, ist das natürlich ein bisschen anders in der Darstellung. Aber generell, was tatsächlich gut funktioniert, ist eben eine gewisse Emotionalität am Anfang, sei es mal aufgrund von, das betrifft mich jetzt, also es ist mein Pain-Point, oder sei es von wegen, weil das gerade eben ein sehr wichtiges oder interessantes Thema ist, zu dem man eben irgendeinen Bezug haben möchte. Ja, also ich glaube, ne, auch wenn das tatsächlich trivial klingt, aber eben diese Aufmerksamkeit in diesen ersten 5 Sekunden, die sind nämlich wichtig, weil danach ist die Anzeige skippable. Das heißt, innerhalb dieser ersten 5 Sekunden muss man schon ins Gesicht sagen, was ist überhaupt meine Lösung, die ich gerade anbiete. Also wenn man das schafft, dann hat man meistens da schon einen ganz guten Ansatz. Und das ist eben, wie gesagt, das ist sehr, sehr schwer. Das kann man mit schönen Produktvideos machen. Also wenn man das Produkt in einem schönen Umfeld darstellt, so eine Art Mood-Video kreieren oder aber tatsächlich eine Fragestellung. Also wenn eine Person oder einfach nur ein Text im Bild drin ist, der sagt, möchtest du auch mehr Geld verdienen oder möchtest du weniger Zinsen bezahlen oder ähnliches? Ja, das sind dann so die klassischen Fragen, emotionalen Fragen, die man eben stellen kann, bevor man dann ans eigentliche Thema kommt, bevor man das so ein bisschen erklärt. Also man muss schon tatsächlich diesen Anfang, der macht es tatsächlich aus. Und wie gesagt, auf YouTube sind das in den meisten Fällen 5 Sekunden. Und da sollte alles drin sein. Ideal ist auch, wenn schon die Marke drin vorkommt, also die Eigenmarke, mit der man wirbt. Das heißt, das sollte schon auch damit drinstehen.
Aber nicht als erster Frame unbedingt.
Also nicht unbedingt der erste Frame, aber es kann ja Unterschiede sein. Es kann unten als Website zum Beispiel drinstehen oder unten rechts, das ist sehr klassisch dann auch häufig gemacht. Und dann im Mainscreen hast du die ganzen Informationen, die du brauchst. Also der Anfang ist tatsächlich mit entscheidend, immer noch nach wie vor. Es geht leider nicht anders, auch in dem Fall. Es gibt auch auf YouTube sogenannte Anzeigensequenzierung. Das ist so ein bisschen das, was man eben aus TV kennt. Man hat zuerst den 30-Sekünder und dann kommt zwei Werbespieler später der 10-Sekünder. Auch das lässt sich über YouTube gestalten. Das heißt, man kann zum Beispiel das aufbauen, indem man erstmal ein bisschen Awareness stellt und dann irgendwie in einem bestimmten Zeitraum dann nochmal eine andere Anzeige hinten dran hängt, die darauf aufbaut. Also auch das ist möglich. Ja, Anzeigensequenzierung ist ein zusätzliches Werbeformat, das sich auswählen lässt. Das heißt, je nachdem, welche Strategie man fährt, kann man da auch seine Videos so ein bisschen auseinanderziehen, indem man nicht alles in ein Video packt, sozusagen, was unbedingt notwendig ist. Also das ist schon das Hauptthema. Und dann ist es häufig, wenn es dann so ein bisschen weitergeht, wenn man mal so an 30, 45 Sekunden denkt, was jetzt eben auch der klassische Fernseheinspieler ist, ne, dann würde man das genauso aufbauen. Das heißt, man hat eine Spannungskurve, die sehr stark anfängt, und dann macht man Beispiele, entweder Dienstleistungslösung oder eben Produktbeispiele, Anwendungsbeispiele sind sehr, sehr gut. Alles, was eben visuell aufgearbeitet werden kann. Das ist im Endeffekt das Wichtige. Ne? Wie wende ich dieses Produkt überhaupt an? Was mache ich damit? Ja, wie sieht das gut aus? Wie viel bringt mir diese Dienstleistung? Was macht diese Dienstleistung? Wo kommt die her? Also was viele unterschätzen ist zum Beispiel, dass ein einfaches Screen Recording, wie du zum Beispiel nach etwas suchst oder wie du zum Beispiel eine Lösung anbietest, dass das schon eine super Werbung ist. Ja, weil viele ja genau in der Situation sind. Die suchen etwas oder die geben etwas ein und versuchen dann darauf basierend ihre Informationen oder ihre Recherche zu tätigen. Allein das kann teilweise helfen.
Würdest du denn von eurer Erfahrung sagen, also ich starte nochmal anders auf Facebook, Instagram erleben wir es oft irgendwie, dass der Anspruch, wenn man schon sagt, hier mach Bewegtbildwerbung, dann ist der Anspruch im Prinzip so ein Hochglanz-Werbespot zu gestalten. Ne? Und wenn man dann sagt, Leute, lasst es uns so ein bisschen, ich nenne es ja organischer erscheinen. Nicht so shiny vielleicht, sondern dass es nicht aussieht wie der einzige Krawattenträger bei der Poolparty. Ja? Ja. Und wir sind alle zur Poolparty gekommen, warum steht der Typ im Anzug da? So, das ist und versucht mir Versicherung zu verkaufen. So, und würdest du, wie beurteilst du das jetzt bei den YouTube-Ads? Würdest du sagen, kann man nicht pauschal sagen oder Qualität ja, aber nicht, aber kein Kinospot? Oder wie würdest du das beurteilen?
Also ich glaube auch, dass in der heutigen Zeit, gerade wenn man starten möchte mit YouTube, dass im Endeffekt das Smartphone, das ich würde mal sagen, die meisten mittlerweile in diesem digitalen Bereich ein Smartphone haben, das in irgendeiner Form und Weise hochauflösende Videos machen kann. Und wenn man das zum Beispiel auf ein Stativ stellt und bei einigermaßen gutem Licht ein Video aufnimmt, dann ist das häufig schon mehr als ausreichend. Man kann auch mit dem Smartphone genau die Fotos machen, die dafür notwendig sind. Das Einzige, was, glaube ich, ganz interessant sein kann, ist eben ein Mikrofon, wenn man selber sich präsentiert und redet. Also da die Investition, die ist, glaube ich, sinnvoll, dass man in Mikrofon investiert, und die gibt es teilweise auch, die nicht so teuer sind, um dann eben die Sprache, die man eben auch transportieren möchte über so ein Video eventuell, dass man die ordentlich ausspielen kann. Alles andere, was man mit Text darstellt oder weiteres, da braucht man sich tatsächlich gar keinen Kopf machen. Es ist häufig sogar interessanter, wenn man sozusagen authentischer ist, als wenn man eben mit einer großen Szenerie da auffährt. Ja, also wenn man sich mal, ich glaube, Bosch war das im letzten Jahr unter anderem, die da eine sehr gute Reihe gemacht haben mit verschiedenen Einspielern, die man eben hatte, gerade in den USA, dann erwartet man das auch so ein bisschen. Ne? Also von einem Bosch oder von einem Samsung oder so, von einem Apple, erwartet man natürlich auch ein gewisses Level an Qualität. Das ist ja auch in Ordnung. Aber nicht jeder ist eben Bosch oder ein Apple. Von daher ist das voll okay, wenn dann danach das Video auch eben authentisch wirkt. Also ob du jetzt in Landscape oder eben im Porträtmodus ein Video aufnimmst und dann eben deine Dienstleistung anbietest, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ne? Also warum nicht eine Videoaufnahme machen und sagen, ich bin spezialisiert in XY und wenn du mich buchen möchtest, ich habe noch ein paar freie Termine, dann kannst du das einfach hochschieben und jemand wird sich darauf melden, wenn du deine Zielgruppe ansprichst.
Es ist tatsächlich also ein Thema, das wir oft erleben, dass das Hemmnis, Bewegtbild zu machen, führt am Ende dazu, dass es so überproduziert wird womöglich und dann wird es teuer, ohne dass du im Vorfeld natürlich weißt, ob es funktionieren wird. Also du hast die Kosten im Prinzip im Vorfeld schon, bevor die Kampagne geschaltet ist, da und dann hast du die Möglichkeit, mehrere Schüsse abzugeben, im Prinzip auch schon vertan am Ende, weil wie bei allen Creatives gilt, du musst dich halt rantesten, musst halt Dinge ausprobieren. Wenn du nur einen Versuch hast, hilft dir das bei der Feststellung, wie weit du auf Kurs bist, eigentlich relativ wenig.
Ja, total. Also ich glaube, was helfen kann, was oft unterschätzt wird, ist ein Skript. Sich einfach ein kleines Skript zu schreiben, wie möchte ich, dass mein Video aussieht, also eine Art Inhaltsverzeichnis. Das muss ja auch nicht umfassend sein. Und dann sozusagen dieses Skript einfach nachzuspielen, in Anführungszeichen. Ja? Und das macht so viel aus und das unterschätzen viele. Ja? Wir gehen jetzt mal raus und nehmen Video auf. Vorher vielleicht kurz hinsetzen, halbe Stunde sich so ein kleines Skript schreiben, dann ist nachher auch die Aufnahme des Videos, wie du schon sagst, vollkommen ausreichend, weil man dann häufig natürlich eine viel saubere und angenehmere Art auch vor der Kamera hat, weil man nicht irgendwas aus den Fingern saugen muss.
Ja. Hammer. Creative Hammer. So. Zu den grundsätzlichen Kampagneneinstellungen haben wir eben eigentlich auch schon ganz viel gesagt, auch zu den Präferenzen. Aber jetzt nochmal kurz zum Thema Geld. Ne? Also, wie viele Millionen brauche ich denn minimal aus deiner Sicht, um irgendwie signifikante Ergebnisse erreichen zu können?
Also tatsächlich ist es ähnlich wie bei den regulären Google Ads Kampagnen. Du hast im Endeffekt kein Mindestbudget, das du ausgeben musst. Also du kannst mit ein Euro pro Kampagne kannst du da starten. Ja? Allerdings hast du dann den Nachteil, dass du eben nicht viele Daten bekommst. Das heißt, du kannst mit relativ, Anführungszeichen, wenig Budget kannst du deine YouTube-Kampagne starten. Der große, ich sag mal, die große Herausforderung ist im Endeffekt, sich bewusst zu machen, dass man eben keinen Direct-Response-Kanal hat. Das heißt, wenn man in der Phase ist, dass man eben seine Marke bekannt machen will, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn man da mit einem kleineren Budget einsteigt und eben erstmal eine gewisse Ausspielung seiner Marke an die Nutzer, an die Zielgruppe natürlich, die man definiert, an die erstmal mit diesem Werbebudget macht. Das heißt, da muss man sich, glaube ich, auch nicht so viele Gedanken machen, weil man ja häufig seinen Marketingplan auf eine gewisse Art und Weise strukturiert, um zu verstehen, wo habe ich eben Kosten jetzt zum Beispiel. Für meine Suchmaschine habe ich XY, für meine Social Media habe ich XY. Also nehme ich jetzt für YouTube zum Beispiel auch nochmal ein paar hundert, paar tausend Euro in die Hand. Und das kann ja durchaus reichen, wenn die Zielgruppe entsprechend definiert ist. Ja, also wenn ich natürlich 100 Euro im Monat an eine breite Audience ausspiele, dann wird es sehr, sehr schwer. Wenn die aber zum Beispiel wenn ich jetzt in Berlin Schulabgänger ansprechen möchte für meinen Studiengang, den ich neu digital anbiete, dann kann ich das natürlich sehr, sehr gut machen. Und dann reichen vielleicht auch ein paar hundert Euro, um Interessenten zu bekommen.
Also ich kann im Prinzip mit einem vergleichbar moderaten Budget, es ist jetzt nicht, das Preisniveau ist nicht exorbitant höher, sagen wir mal so, als bei vergleichbaren handelsüblichen Plattformen. Ja. Jein. Kann ich schon was reißen, weil jein.
Genau, weil du hast im Endeffekt, also du hast schon etwas überdurchschnittlicheren CPV/CPC in dem Fall. Der ist schon da, weil du eben viel, 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 viel Traffic bekommst. Ne? Also du bekommst sehr viel Traffic. Es ist zwar wenig los, aber es ist auch schon viel los sozusagen. Ja? Das heißt, wie du ja schon eingangs gesagt hast, nicht jeder nutzt diese Plattform, aber es sind dann trotzdem eben größere Advertiser auch da drauf oder auch immer mehr KMUs fangen eben an, sich da zu platzieren. Also du hast schon Wettbewerb. Das heißt, der CPV selbst kann je nach Zielgruppe schon stark variieren. Aber du bist generell, das ist eben das, was hinten rauskommt, generell auf Akquisitionskostenebene bist du eben im Durchschnitt ein bisschen höher, als du das vielleicht in der Google-Suche sein würdest oder in Facebook-Ads, weil eben da die Ausrichtung eine ganz andere ist. Ja, also beziehungsweise die Interaktion, die Conversion-Rate nachher ist in der Regel ein bisschen niedriger, das muss man einfach offen so sagen. Das ist aber auch kein Geheimnis, glaube ich. Von daher, das muss man einfach nur wissen. Also deswegen meine ich jein, weil ja, du hast CPCs, die eben günstiger sein können, aber du hast gleichweise Akquisitionskosten, die ein bisschen höher sein können wiederum, je nachdem, welche Akquisition man eben haben möchte.
Also das ist am Ende einfach natürlich die Frage, ich mache ja wahrscheinlich nicht nur YouTube-Ads, sondern sage dann, okay, welche Rolle spielt der Kanal in meinem Marketing-Mix? Und dann ist er wahrscheinlich nicht der Deal-Closer am Ende, sondern dann wahrscheinlich ein bisschen vorgelagert an der Stelle dann eher.
Genau.
Weil dann das Retargeting anders günstiger zu erfassen
ist. Zum Beispiel. Ja, und es wird auch häufig über Funnels gesprochen. Ne? Ich meine, du kennst das selber, gerade in dem Social Media ist man ja, sind Funnels ja sehr, sehr wichtig. Und auch über YouTube gibt es gute Möglichkeiten, Funnels aufzubauen, dass man zum Beispiel YouTube Ads verbindet mit eben einem CRM, das da hinten dran herkommt. Ja? Also wenn sich jemand eben interessiert, dann schickt man dem ein paar E-Mails, Je nachdem, was deine Dienstleistung ist, ruft man den vielleicht sogar auch an, etc. Also wenn dieser Prozess, der hinten dran steckt, auch einigermaßen ordentlich aufgesetzt ist, dann sind YouTube-Ads auch sehr, sehr erfolgreich. Wenn man die aber nur sozusagen nimmt, um zu sagen, ich mache das jetzt, dann darf man sich tatsächlich auch nicht wundern, wenn es eben am Anfang nicht so gut funktioniert.
Mache ich alles so? Ich starte, ich habe mir jetzt hier meine nicht die Million genommen, sondern nur 300 Euro, sagen wir mal. Ja, ich teste. So, ja. Wie lange sagst du denn jetzt, muss mein Test laufen? Du sagst jetzt gleich, es hängt von der Zielgruppe ab, wie groß ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Ne? Aber sagen wir mal, ich bin jetzt in Berlin unterwegs, wie du sagst, ich mache Werbung für Michels großartigen neuen Online-Kurs. Und habe jetzt nicht übermäßig viel Geld, aber habe ja schon ein bisschen Geld in die Hand genommen. Warte ich jetzt 48 Stunden? Warte ich eine Woche? Oder was heißt warten? Also wie lange brauche ich, damit ich sagen kann, komm, jetzt zeigt sich schon was. Ne? Also variiert das von Stunden zu Tagen zu Wochen? Oder wie lange würdest du auf jeden Fall sagen, ist ein minimaler Laufbahn einer Kampagne, damit der Algorithmus es ja auch dahinter irgendwie genug gelernt hat, um sich so ein bisschen einzupendeln?
Ja, ist auch wieder so eine fiese Frage, um die pauschal zu beantworten. Aber
absolut.
Innerhalb von wenigen Tagen ist es auf YouTube häufig sehr schwer, da mit einem moderaten Budget entsprechende Daten zu bekommen. Also das wird häufig leider nicht so gut funktionieren. Also man muss da wirklich schon 1 bis 2 bis 3 Wochen warten, bis man annähernd die Daten bekommt, mit denen man vielleicht weiterarbeiten würde.
Okay, aber also du würdest sagen, es ist ein bisschen länger, als du es jetzt auf Facebook zum Beispiel hättest.
Richtig,
auf
jeden Fall, ne? definitiv. Weil du eben auf Facebook trotzdem immer noch diese Information, diese Profilinformation hast, mit denen du eben nochmal ein Stückchen genauer bist, den Nutzer nochmal ein bisschen näher am Painpoint treffen kannst. Das ist halt bei YouTube eben noch ein bisschen anders, weil der ja eigentlich mit einer anderen Idee auf YouTube ist, der will sich ein Video anschauen. Am besten passt natürlich deine Werbung zu dem Video, aber der Nutzer hat jetzt erstmal eine andere Idee gehabt, als er auf diese Plattform kam, sozusagen. Und das kann
natürlich schon dazu führen. Ist ja auf jeden Fall schon mal spannend, weil das hat ja auch Auswirkungen dann, wie auf mein Gesamtbudget natürlich und dann eben auch, wie ich das allokiere an der Stelle, ja. Was ich auf Tagesbasis setze und eben, wie lange muss mein Atem sein? Also mein Atem muss einfach ein bisschen länger sein an der Stelle, bis ich sagen kann, yo, das ist der richtige Weg, den ich gerade gegangen bin. Ne? Also vielleicht nicht all in einsteigen in den ersten 2 Tagen, sondern ein bisschen rantasten.
Naja, also entweder so, ja, entweder du gehst all in den ersten 2 Tagen, dann hast du zumindest mit 300 Euro am einen Tag, hast du einigermaßen Daten bekommen, die sind aber wahrscheinlich nicht repräsentativ. Das ist leider der Nachteil. Aber wichtig ist tatsächlich auf YouTube nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen. Und wenn man mich auch heute fragen würde, würdest du eher GDN zum Beispiel anmachen oder YouTube, würde ich aktuell immer eher zu YouTube tendieren. Ja, weil GDN hat ähnliche Ausrichtungsmerkmale wie eben YouTube, ist aber eben durch das Bewegtbild nicht so interessant, ja, wie eben YouTube das bietet. Und von daher, ich würde, wenn man heute eben dieses klassische Hintergrundrauschen erzeugen möchte, also diese Awareness, für die man ja primär eben GDN eingesetzt hat, würde ich eher immer zu YouTube tendieren, aktuell, mit den aktuellen Werbeformaten und mit den aktuellen auch Algorithmen, die eben auch sehr auf YouTube eben ausgerichtet sind, was die Werbeformate angeht.
Krass. Ja, spannend, Michel. Jetzt sage uns doch noch was. Also, ich hab dir gut zugehört, glaube ich. Und werde trotzdem Fehler machen. Ne? Kannst du jetzt schon im Vorfeld sagen, welche Fehler ich alle machen werde? Oder anders formuliert, welche Fehler machen denn die meisten?
Ja, also Fehler ist immer so ein böses Wort. Ne? Aber ich glaube, es gibt, man sollte das vielleicht auf 2 Ebenen nochmal trennen. Also es gibt wahrscheinlich den strategischen Aspekt und sozusagen diesen ausführenden Aspekt, den man da wahrscheinlich voneinander trennen könnte. Also wenn man mal auf strategischer Ebene vielleicht sich überlegt, warum man das überhaupt tut, dann ist eben der erste Aspekt ist die Zieldefinition. Also es ist wirklich wichtig zu verstehen, was möchte ich mit meiner Werbung erreichen. Also das finde ich, das eine der schlimmsten Elemente, die du machen kannst, ist zu sagen, ich mache jetzt einfach mal YouTube-Apps, weil YouTube-Apps ist gerade hip. Das wird einfach nicht funktionieren. Die sind hip, aber die funktionieren eben auch nur dann, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Wie gesagt, ein Skript schreiben für dein Video, das richtige Werbeformat auswählen, damit man von den richtigen Leuten dann auch auftaucht, die Persona so ein bisschen definieren. Also die ganze Zieldefinition ist schon wichtig. Und dann sollte man sich auch fragen, was ist der Painpoint meines Kunden? Ja, also was will der wirklich haben? Welches Problem hat dieser Kunde? Nicht einfach nur ein Produkt platzieren, um das Produkt zu platzieren. Auch das wird leider nicht funktionieren. Und vielleicht dann noch diese Sorge, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, bezüglich der Videoerstellung, die ist häufig einfach nicht notwendig. Also ich glaube, das sind so drei Punkte, die man allein auf der strategischen Ebene schon vorher sich Gedanken machen kann und dann eben ohne Sorge in diese strategische Ebene oder in diese strategische Ausrichtung auch gehen kann. Und vielleicht auf ausführender Ebene, glaube ich, was ganz, ganz spannend ist, ist eben die bestehenden Konverter oder bestehenden Leads oder Abschlüsse, wie auch immer, dass man die zum Beispiel ausschließt. Ja, das kennt man aus den anderen Plattformen auch. Wenn man diese Listen schon zum Beispiel über die Google Ads Plattform gesammelt hat, dann kann es interessant sein, die